Also ein Elektroauto ist auch mit Umweltproblematiken verbunden, weil es ist ein sehr ressourcenintensives Produkt. Grüner Wasserstoff ist knapp und sollte dann eben da auch eingesetzt werden, wo Elektromotiv bisher keinen Sinn macht. Wir haben in Deutschland Traditionsmarken mit einer langen Historie. Die werden auch in Zukunft nicht ihren Markenwert verlieren.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Mal wieder beim Macht was Podcast. Heute geht's ums Business, im Prinzip ums ganz große Business hier in Deutschland. Wir knüpfen uns heute die Automobilindustrie vor. Einer der, wenn nicht der größte Arbeitgeber in Deutschland, trägt eine ganze Menge dazu bei, dass Deutschland in den letzten Jahrzehnten sozusagen den Wohlstand hier aufgebaut hat. Viele Arbeitsplätze, viel Wertschöpfung, viel Technologie kommt aus diesem Bereich, und da haben wir uns gedacht, das gucken wir uns doch mal ganz genau an, weil die Automobilindustrie steht ja vor einem kompletten Wandel. Und wie macht man das? Da ich persönlich ja nur bedingt Ahnung davon habe, habe ich mir jemanden gesucht, die mir ein paar Fragen beantwortet. Professorin Helena Wispert ist am Start. Frau Wispert, schön, dass Sie da sind und schön, dass Sie sich gleich meine vielen nervigen Fragen anhören werden.
Ja, ich freue mich auch.
Ja, schön, dass Sie da sind, wie gesagt. Wollen Sie kurz 2, 3 Sätze zu sich persönlich sagen? Woher kommt diese tiefgehende Automobilindustrie-Expertise, die Sie haben? Und wie sind Sie dazu zugekommen, zu dem, was Sie heute machen?
Ja, ganz genau. Sie hatten mich ja schon vorgestellt. Und zwar bin ich Professorin für Allgemeine BWL mit Schwerpunkt Automobilwirtschaft. Also ich schaue mir die Marktseite an. Und ich komme aus der Industrie. Also ich habe promoviert zu einem Automobilthema damals im Volkswagen-Konzern und war auch dann 9 Jahre bei Volkswagen im Vertrieb und Marketing im In- und Ausland beschäftigt und habe diese Transformation, die wir jetzt sehen, von den Anfängen her ja mit begleiten können. Ich war für die Markteinführung der Elektrofahrzeuge, der ersten Elektrofahrzeuge für den deutschen Markt von Volkswagen zuständig und war dann beim Tochterunternehmen Skoda auch 3 Jahre Vorstandsreferent für Vertrieb und Marketing. Und Volkswagen hatte sich damals neu aufgestellt, neu erfunden. Da hatte ich diesen Anlass genommen, um zu sagen, okay, ich gehe aus der Industrie raus und schaue mir das dann von außen an. War dann 5 Jahre Professorin für Vertrieb und Marketing in Düsseldorf und bin jetzt seit letztem Jahr, also seit 2022 März, Professorin für Automobilwirtschaft an der Ostfalia-Hochschule in Wolfsburg. Und ich schaue quasi von meinem Büro auf, über den Mittellandkanal, auf das Volkswagenwerk.
Ja, und vielleicht für die Hörerinnen und Hörer auch ganz, ganz spannend. Außerdem sind Sie auch noch am Institut vom Ferdinand Hüdenhöfer, dem Autopapst, wie man ja so sagt, in Deutschland.
Ganz genau. Seit August 2022, also jetzt auch schon ein paar Monate, bin ich Direktorin am K-Institut in Duisburg, zusammen mit meinem geschätzten Kollegen Professor Dudenhöfer, genau.
Und was machen Sie da an diesem Institut? Das ist Forschung klassisch oder?
Genau, wir machen Auftragsforschung. Wir machen Marktstudien, also quasi das, ja, so die Marktbeobachtung, sowohl hier in Deutschland als auch international. Und wir tragen dazu bei, dass ich die Branche auch austauschen kann. Wir machen immer themenspezifische Kongresse. Wir werden in Wolfsburg einen großen Vertriebskongress, Automobilkongress haben im Juni diesen Jahres. Genau, also Fachkongresse und eben marktbeobachtende Studien.
Ja, das heißt, Sie sind auch heute noch im intensiven Austausch mit der Industrie und sozusagen sind nicht nur die von außen drauf guckt, sondern kriegen quasi so ein bisschen auch die Strömungen mit und wie gesagt, haben da auch einen gewissen Austausch, ohne dass Sie uns heute wahrscheinlich erzählen werden, was im Vorstandsbüro von Volkswagen letzte Woche passiert ist.
Ja, also ich möchte nicht eine Professorin werden, die im Elfenbeinturm Theorien sich überlegt. Gerade bei meinen Fächern ist ja wichtig, dass diese Praxisorientierung dann auch einen Zug in die Lehre findet. Deswegen da achte ich sehr darauf, dass ich diesen Austausch auf jeden Fall immer habe.
Sehr gut. Dann lassen Sie uns doch direkt mal reinspringen ins Thema Automobilwirtschaft. Ich habe das ja schon so ein bisschen angekündigt. Wahrscheinlich eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Industrie in Deutschland, wenn man so auf die Wohlstands- und Wirtschaftsentwicklung in Deutschland der letzten 30, 40, 50 Jahre schaut, wie würden Sie die Automobilwirtschaft einordnen? Wie groß ist die volkswirtschaftliche Relevanz jenseits von meinem Gefühl? Gibt es da Daten und Fakten dazu?
Ja, also die Automobilindustrie ist der bedeutendste Industriezweig in Deutschland nach wie vor. Sie hat jetzt gerade ein paar Zahlen in den Raum geworfen. Vor genau 50 Jahren war die erste Ölkrise 1973. Da ist die Produktion zu einem Viertel eingebrochen, die Fahrzeugproduktion. Also auch eine Industrie, die sehr stark so als Gradmesser des volkswirtschaftlichen Wohlstands genommen werden kann. Von den Umsatzzahlen 411 Milliarden Euro Jahresumsatz. Und je nachdem, also die Automobilindustrie ist sehr stark vernetzt, deswegen kann man nicht so ganz starr sagen, wie viele Personen in der Automobilindustrie arbeiten, aber so ja im kleineren Kern 1,8 Millionen Personen, die in der Automobilindustrie im direkten Umfeld arbeiten. Also es hat schon sehr hohen Stellenwert, schon allein von den Daten und Fakten, aber auch von dem Selbstverständnis. Also Deutschland ist für die Automobilindustrie bekannt im internationalen Kontext und gerade für die Premiummarken. Und ja, auch wenn wir nicht nur die volkswirtschaftlichen Zahlen uns anschauen, sondern auch, wie viele Fahrzeuge eigentlich auf deutschen Straßen rumfahren. Also wir haben eine Pkw-Dichte von 580 auf 1000 Einwohnern, egal ob man jetzt im fahrfähigen Alter ist oder nicht. Also das ist schon enorm. Und unser ganzer Städtebau, alles ist auf die Automobilnutzung ausgelegt. Das ist diese enorme Präsenz und auch dieses Selbstverständnis, was mit der Automobilindustrie verbunden ist in Deutschland, ist schon sehr besonders.
Das heißt, jeder zweite Deutsche über den Daumen besitzt ein Auto oder zumindest kann man ob es ihm gehört, ist unklar, aber es könnte eben zumindest zugeordnet werden an der Anzahl der Autos, die hier auf der Straße rumfahren. Einige besitzen wahrscheinlich auch mehrere. Dann egal, ob es das Baby ist oder die nicht mehr fahrtüchtige Oma sozusagen. Da kann man sich so ungefähr ausrechnen, wie viele Menschen dann von uns in der Nachbarschaft auch mehr als ein Auto besitzen, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Mhm. Okay, das heißt, die Automobilwirtschaft ist sehr wichtig für die Arbeitsplätze, sehr wichtig dafür, auch das Bruttosozialprodukt sozusagen voranzubringen. Wenn Sie die einzelnen Player in Deutschland sich anschauen, könnte man da sagen, Volkswagen, das ist so das wichtigste Unternehmen?
Ja, also die OEMs, genau, also Volkswagen, Mercedes, BMW, die sind schon sehr, die treiben schon sehr stark die Entwicklung der Branche. Genau. Und auch von Absatzzahlen her ist Volkswagen auf Platz 1 als Marke und danach kommt Mercedes, also Absatz in Deutschland. Und dann kommt Audi als einzelne Marke und dann kommt BMW. Also die OEMs, die treiben da schon sehr stark die Entwicklung.
Ja, und wenn wir das nochmal international einordnen, da gibt's ja dann noch General Motors, Ford und Co., aber die spielen auf dem deutschen Markt natürlich eine große Rolle, aber deutsche Fahrzeuge dominieren den deutschen Automarkt. Kann man das so sagen?
Das kann man noch so sagen, genau. Ja. Das kann man so sagen. Genau. Also der weltgrößte Automobilhersteller noch ist Toyota. Volkswagen und Toyota hatten da immer ein starkes Kopf-an-Kopf-Rennen. Im Moment ist es Toyota. Wir werden aber eine Verschiebung sehen, was so die Absatzzahlen angeht, wenn wir jetzt so diesen Wechsel zur Elektromobilität uns anschauen. Tesla ist der Weltmarktführer für E-Autos, was die reinen E-Autos, also die BEV-Fahrzeuge angeht. Aber wenn man sich die Hybridfahrzeuge und die BEV-Fahrzeuge zusammen anschaut, dann ist das BYD als chinesischer Automobilhersteller. Und BYD wächst noch sehr viel stärker als Tesla. Also wir gehen davon aus vom K-Institut, dass BYD Tesla quasi da den Rang ablaufen werden könnte und werden tut. Genau, die haben nämlich im Jahr 2022 911.000 Fahrzeuge abgesetzt weltweit, reine Elektrofahrzeuge, und Tesla 1,3 Millionen. Genau, aber BYD hatte Wachstumsraten von über 300%, also den jeweiligen Märkten.
Ganz spannend, BYD, eine Marke, von der ich auch schon mal gehört habe, aber die jetzt ja in Deutschland nicht so mega, mega präsent ist, wächst quasi zu einem großen Player weltweit heran, im Zweifel zum größten. Bevor wir auf das ganze Thema Elektromobilität kommen, vielleicht können Sie uns nochmal einen Überblick geben, wie diese Automobilwirtschaft so funktioniert. Weil von außen drauf geschaut sieht das ja so aus, so es gibt jetzt so BMW oder Mercedes, wer auch immer, die bauen ein Auto Die konzipieren das, die bauen das, die schrauben da die Räder dran, die bauen den Motor ein, die Sitze etc. Aber wenn ich es richtig verstehe, ist es ja gar nicht mehr so, dass die großen Marken, die wir so kennen, das komplette Auto alleine bauen, sondern die Zuliefererindustrie spielt eine sehr, sehr entscheidende Rolle. Kann man da sagen, wie da die Zusammenarbeit funktioniert, wie die Arbeitsteilung ist und vielleicht auch, wie die Wertschöpfung aufgeteilt ist?
Ja, Sie haben gerade gesagt, die Elektromobilität lassen wir noch außen vor. Da haben wir jetzt aber auch in diesem Wertschöpfungsanteil einen großen Wechsel. Bisher war die Automobilproduktion hierarchisch aufgebaut. Es gab eine Zulieferpyramide und Sie sagten es schon, das ganze Komponenten, Module dann eben von den Zulieferern an die OEMs geliefert worden sind bei den Verbrennerfahrzeugen und die dann eben sich auf die Montage fokussiert haben. Also die OEMs haben eben die Wertschöpfungsstufe Montage und diese ganzen Komponenten kamen eben dann von unterschiedlichen Zulieferstufen. Wir haben jetzt einen Wechsel und auch einen Strategiewechsel, was das ganze Thema Elektroautos angeht, dass die Automobilhersteller sagen, der größte Kostenblock im E-Auto ist immer noch das Batteriesystem. Da müssen wir stärker selbst einsteigen, auch nachher in das Batterierecycling, um da die Kosten auch selbst unter Kontrolle zu haben. Und deswegen werden wir mit Wechsel zur Elektromobilität auch eine höhere Wertschöpfung bei den Automobilherstellern an sich sehen. Also die Entwicklung geht hin zu einem höheren Wertschöpfungsanteil bei den OEMs. Auch hier, Tesla hat schon einen sehr hohen Wertschöpfungsanteil. BYD hat einen hohen Wertschöpfungsanteil. Die machen die Batterien selber, kommen aus der Batteriefertigung. Und das sehen wir, werden wir auch bei den deutschen Automobilherstellern sehen.
Ja. Können Sie kurz die Abkürzung, die Sie genannt haben, nochmal ausführen? Die OEMs, glaube ich, haben Sie es genannt, die Hersteller?
Genau, ja, jetzt muss ich es richtig aussprechen. Origin Equipment Manufacturers.
Ah, alles klar, Englisch. Also die original die genau. Dinger produzieren sozusagen.
Genau, das ist genau Automobilhersteller gleich OEMs.
Okay, ist ja, wir haben ja im Prinzip zwei Effekte, die passieren. Also der Schritt in Richtung Elektromobilität einerseits, also wird halt ein Elektromotor eingebaut. Der andere Punkt ist ja, dass sich auch das Fahrzeug an sich verändert. Also es wird so ein Stück weit so ein fahrender Computer. Das heißt, eigentlich braucht man ja doch mittlerweile deutlich andere Kompetenzen auch. Also ich sag mal so, der Dreier Golf, der wurde halt zusammengeschraubt und da war ein bisschen Elektronik drin und das war es dann halt. Wenn ich heute selbst einen modernen Audi kaufe, der auch noch Verbrenner ist, ist da aber ja auch schon ganz viel Software, die läuft. Ich sag nur Apple CarPlay. Wenn die Autoplattform nicht mit Apple CarPlay oder mit Android Auto, glaube ich, heißt es, vernetzt werden kann, dann kann man das Auto schon nicht mehr verkaufen, quasi. Das heißt, in so einem Automobilkonzern müssen 100-mal mehr Softwareentwickler sitzen, als es noch vor 20 Jahren der Fall war.
Genau, also die Automobilindustrie hat eine Mammutaufgabe gerade vor sich, weil wir haben sowohl von der Hardware einen großen Transformationsdruck hin zur Elektromobilität, als auch von der Softwarekomponente hin zum Connected Car und hin zum autonomen Fahren. Und die Automobilhersteller haben sich jetzt unterschiedliche Strategien überlegt. Einige kooperieren ganz stark, übernehmen auch dann eben die Betriebssysteme von den Tech-Unternehmen. Einige arbeiten an eigenen Betriebssystemen. Andere gehen Kooperationen ein und versuchen da so eine Zwischenlösung zu finden. Also ich bin mal gespannt, wer sich da durchsetzt.
Ja.
Genau.
Könnte man sagen, es ist sehr gewagt zu behaupten, am Ende des Tages sind es Apple und Google, die letztendlich, so wie sie das Smartphone dominieren, auch die Softwarewelt im Auto dominieren werden?
Das sehe ich nicht so. Also Google und Apple sind natürlich da stark mit drin. Auch Microsoft ist stark mit drin in der Entwicklung von den Betriebssystemen für die Fahrzeuge. Nur entscheidend ist ja nicht, ob die mit beteiligt sind, sondern entscheidend ist, wer nachher das Frontend quasi da im Frontend auftaucht, also vor Kunde auftaucht. Es ist dann eben eine User Experience, die eben von Mercedes vor Kunde dann auftaucht, oder ist es eben dann Google oder Apple oder Microsoft. Deswegen, also nicht die Beteiligung dieser Tech-Unternehmen bei der Entwicklung der Betriebssysteme ist entscheidend, sondern wer ist nachher vor Kunde dann.
Ja.
sichtbar.
Ja. Wenn wir da jetzt drauf schauen, geht ja alles in Richtung Elektromobilität. Ja, also irgendwie der Elektromotor für Autos ist quasi das Nonplusultra. Und ich habe mir in einem anderen Podcast hier von einem BCG-Experten erklären lassen, Elektro ist auch das Einzige, was wirklich Sinn macht für Fahrzeuge. Grüner Wasserstoff zum Beispiel macht maximal für LKWs Sinn. Deckt sich das mit Ihrer Erfahrung und Ihren Berechnungen?
Ja, dem würde ich zustimmen. Also für den Pkw-Bereich ist der Elektromotor das Nonplusultra. Die Elektromobilität ist auch skalierbar. Also mit dieser mit dem Auto als Massenindividualverkehrsträger. Grüner Wasserstoff ist knapp und sollte dann eben da auch eingesetzt werden, wo Elektromobilität bisher keinen Sinn macht. Also im schweren, fernen Lkw-Bereich zum Beispiel oder für die Schifffahrt später. Also wenn wir jetzt komplett aus den fossilen Brennstoffen aussteigen, dann ist der grüne Wasserstoff, sollte der dafür quasi reserviert sein, wo es eben nicht über Elektromotoren geht.
Ja.
Batterien zu schwer sind, zu groß, was auch immer.
Ja. Und eine Diskussion, die ja auch sehr intensiv geführt wird, sind die Klimaeffekte sozusagen dieser Umstellung auf Elektromobilität. Und noch vor gar nicht allzu langer Zeit, auch in der deutschen Automobilindustrie, wenn ich das richtig gesehen habe, war eher so der Duktus zu sagen, komm, wir machen lieber einen ganz, ganz effizienten Diesel. Oder einen ganz, ganz effizienten Benziner. 3-Liter-Auto war mal so ein Stichwort, weil das ist unterm Strich umweltfreundlicher als ein Elektrofahrzeug. Jetzt will ich gar nicht so auf diese 3-Liter-Themen eingehen, aber was ja schon spannend wäre, zu verstehen, wenn man mal die komplette Wertschöpfungskette sich anschaut, von der Produktion des Fahrzeugs bis hinterher dann zum Recycling, kann man diese Klimaeffekte quantifizieren, also ab wann macht es aus Klimagründen Sinn, sich ein Elektroauto zu kaufen und wie lange muss ich das fahren, damit das ja, wenn ich statt meinen alten Diesel weiterzufahren, damit ich der Umwelt was Gutes tue.
Ja, dieses Effizienzversprechen, das hat nicht funktioniert. Und weil die Effizienz, Vorteile, die gehoben worden sind durch den technologischen Fortschritt, durch die hohe Ingenieurskunst, hat dazu geführt, dass die Autos einfach größer geworden sind und dann ist eben diese Effizienzsteigerung verpufft. Wir haben ja der größte, immer noch wachsendste, das wachsendste Segment in Deutschland ist das SUV-Segment. Wir müssen jetzt zur CO2-neutralen Mobilität kommen und dann sind die Verbrenner einfach draußen, egal wie effizient sie sind. Ja, das wird ja nicht funktionieren. Und die Elektroautos, da bekomme ich auch, das verfolge ich auch in der öffentlichen Diskussion oft mit einem sehr unguten Gefühl, weil dadurch versucht wird, wenn man sagt, ja, aber ein Elektroauto muss ja auch hergestellt werden und Lithium und diese ganzen Rohstoffe und auch Bauteile sind auch sehr ressourcenintensiv. Ja, aber ein Verbrenner, ein Diesel oder ein Benziner, die wachsen auch nicht auf Bäumen. Und in der Umweltbilanz, also es gibt ja Ökobilanzen, die das Ganze dann auch mit Zahlen, Daten und Fakten belegen, dass ein Elektroauto auch in Summe, egal wie lange ich dieses Auto fahre, dann von CO2-Werten her besser auskommt als ein Verbrenner. Aber nach wie vor, es bleibt ein sehr ressourcenintensives Produkt. Und deswegen ist zu überdenken, dieses ganze Geschäftsmodell. Und das tun die Automobilhersteller ja. Also was sich alle auf die Fahne geschrieben haben, hin zur Mobilitätsdienstleister, dass wir eben nicht ein Auto kaufen, sondern eben, dass in Zukunft eine Mobilitätsnutzeneinheit verkauft wird, vermarktet wird. Also ein Elektroauto ist auch mit Umweltproblematiken verbunden, weil es ist ein sehr ressourcenintensives Produkt. Und natürlich, das kommt ja immer hinzu, muss der Strom eben dann auch grün sein, darf kein Steinkohlestrom sein, damit da eben diese CO2-neutrale Mobilität dann auch funktioniert. Nur unterm Strich ist ein Elektroauto immer, weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, günstiger, CO2 günstiger als ein
Ja,
Verbrenner.
das heißt, wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe, ich kaufe mir ein neues Fahrzeug, Ladeinfrastruktur und so lassen wir mal jetzt außen vor gedanklich. Ich kaufe mir ein neues Fahrzeug. Dann wird man mit einem grundsätzlich guten Gefühl sagen, bevor du dir einen Diesel kaufst, kauf halt lieber ein Elektrofahrzeug. Was ich aber auch durchhöre, ist, dass sie sagen, im Prinzip sollte man sich eher überlegen, ob man sich überhaupt ein neues Auto kauft, weil das ja produziert werden muss und das wiederum sehr, sehr ressourcenfressend ist, unabhängig davon, welchen Antrieb es hat. Und dass wir vielleicht dann auch als Gesellschaft irgendwann dahin kommen, dass nicht 50% der deutschen Bevölkerung ein Auto zugeordnet werden kann, sondern vielleicht nur noch 20%.
Die meiste Zeit steht das Auto eben rum. Genau, also die Nutzungseffizienz ist sehr gering. Was ich sehr zukunftsfähig finde, was man jetzt gerade sieht, sind die ganzen Abo-Modelle, dass ich ein Auto eben nicht mehr kaufe, sondern es dann eben im Abo fahre und eben für diese, ja, und da eine monatliche Rate für dieses All-Inclusive-Mobilitätspaket dann eben bezahle. Und das ist aus Kundensicht eine sehr, ja, convenience-fähige Lösung, weil ich habe nicht verschiedene Vertragspartner, sondern quasi one face to the customer. Ich muss nicht noch ein Wartung- und Verschleißpaket abschließen, ich muss keine Versicherung abschließen. Das Auto wird vor die Tür gebracht, teilweise wird das angeboten und ich kann es dann eben mit relativ kurzen, bis zu einem Monat Kündigungsfristen dann auch zurückgeben. Das ist aus Kundensicht sehr convenient und wenn man sich die Angebote, die wir im Moment im Markt haben, vergleichen mit Leasingangeboten, dann sind die auch finanziell sehr attraktiv.
Ja. Was ich mich auch gefragt habe, ist bei dem Thema, also ich kann gut verstehen, wenn Kunden sagen, Mensch, ich weiß gar nicht, die Fahrzeuge, wie lange ist die Batterielaufleistung und irgendwie funktioniert es im Winter eigentlich und dann kaufe ich mir so ein teures Auto und dann stehe ich, wenn es minus 5 Grad ist, weil das Elektrofahrzeug nicht so richtig funktioniert. Ich glaube, solche Ängste gibt es ja durchaus in der Käuferschaft, in der potenziellen. Was aber sicherlich auch ein Thema ist, ist die ganze Infrastruktur drumherum. Schauen Sie sich auch an, wie sich Fahren und wie sich auch das Leben mit dem Auto verändert. Alleine, ich sag mal so, allein der Tankvorgang ist ja signifikant anders. Statt irgendwie 5 Minuten da den Sprit reinzutanken, stehe ich wahrscheinlich auf der Autobahnraststätte eher mal 20 Minuten und lade mein Fahrzeug auf. Ist das ein Hemmnis für Käufe und wie entwickelt sich da der Markt?
Die Elektroautos passen nicht, ja, sind nicht deckungsgleich zu unserem Fahrprofil, was wir gelernt haben mit den Verbrennern. Also schnelles Auftanken und eben auch diese Verfügbarkeit an Tankstellen und ich muss nicht lange warten. Das funktioniert mit den Elektroautos Stand heute noch nicht. Die öffentliche Ladeinfrastruktur ist noch nicht flächendeckend ausgebaut. Auch wenn man es an diesen, ja, den nackten Zahlen betitelt, also da gibt's ja bis 2025 sollen über 257.000 öffentliche Ladepunkte verfügbar sein. Wir haben auch heute auf dem Papier schon eigentlich ist die Ladeinfrastruktur da, nur teilweise kann man sie nicht nutzen. Ja, teilweise sind es eben Parkplätze, die für Verbrenner dann irgendwie genutzt werden, ja, auch wenn es vielleicht nicht so gewünscht ist. Oder die funktionieren nicht oder sie funktionieren mit der Karte, die man hat. Also es ist ja nicht zentralisiert aufgebaut, sondern dezentral mit unterschiedlichen Betreibern. Und dann kann ich eben mit meinem Elektroauto diese Ladeinfrastruktur nur teilweise nutzen. Und dann eben ist nicht gerade einfach verfügbar, wenn ich es eigentlich bräuchte. Die Erfahrung zeigt, dass Kunden, die ein Elektroauto haben und eben auch schon länger fahren, nicht mehr immer laden, wenn das Auto steht, ja, aber dass Elektrofahrzeuge für Laternenparker, so wie auch ich, also ich habe keine Möglichkeit, irgendwo eine Wallbox zu installieren, dass das noch nicht gut funktioniert. Ja, weil nur auf die öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen zu sein, funktioniert nur mit sehr großem Planungsaufwand.
Ja, das heißt, wahrscheinlich wird es eher so sein, dass erst Leute, die sich so eine Wallbox ans eigene Haus gebaut haben, dass die eher zugreifen bei einem Elektrofahrzeug oder Leute, die wissen, hier um die Ecke, da ist eine öffentliche Ladestation, da kann ich mein Fahrzeug hinstellen. Wenn man sich aber anguckt, wie viel benötigt wird, also damit man diesen, wir wissen ja, Kunden ticken auch sehr stark in Richtung Bequemlichkeit. Also ich möchte, dass es einfach und schnell geht. Wissen wir, wie viele Ladesäulen wir brauchen in Deutschland, damit wir zumindest ein Stück weit an diese, ich sag mal so, ans aktuelle Sprittanken von der Bequemlichkeit drankommen?
Ja, es gibt ein Ziel, 1 Million Ladepunkte bei 2030. Und um diese flächendeckende Ladeinfrastruktur aufzubauen, da gibt es einige Hürden. Es wäre ja auch möglich, oder es ist auch oft wird das diskutiert, dass eben auch die Unternehmen sich daran beteiligen und dann eben auch auf der Arbeit geladen werden kann. Also da gibt es sehr viele Stakeholder, die dazu beitragen müssen, sowohl privatwirtschaftlich als auch von Kommunen, Stadtplanung, die da eben ja das Ganze das mittragen. Wo ich aber Licht am Ende des Tunnels sehe, ist, dass die Ladezeit sich reduziert werden. Also bei den Batterien, wir werden erstens in den nächsten Jahren Reichweiten von 1000 Kilometern sehen bei Batterien in Serie und wir werden schnellere Ladezeiten sehen und dann wird sich hoffentlich dieses ganze Thema Ladeinfrastruktur, was oft so als K.O.-Kriterium genutzt wird, wo man es wirklich differenzierter sehen muss, dass das dann so an Brisanz verliert.
Ja. Wir haben jetzt relativ rund sozusagen die Themen besprochen. Eine letzte Frage habe ich noch. Wir, im Prinzip, womit wir begonnen haben, deutsche Automobilindustrie, starke Marken, Volkswagen, BMW, Audi, Porsche, Mercedes, ich hab jetzt keinen vergessen. Manchmal glaube ich, dass aber auch dort, oder gefühlt, Marken vielleicht so ein Stück weit an Wert verlieren. Also Tesla ist da innerhalb von, ja, wahrscheinlich irgendwie 10 Jahren sehr, sehr hart eingebrochen, ist in dem Bereich, hat sich zur Premium-Marke gemausert. Gucken wir mal, wie das so weitergeht, wenn der Tesla-Chef weiter so agiert, wie er es gerade tut. Wenn da die Preise gesenkt werden etc., dann ist es vielleicht nicht mehr eine Premium-Marke, aber da konnte man ja schon ganz gut reinbrechen. Ist den deutschen Herstellern bewusst, dass sie weiterhin eine ganze Menge tun müssen, um die Marke sozusagen, also das deutsche Automobil weltweit, also als leuchtenden Stern im übertragenen Sinne, weiter leuchten zu lassen? Oder ist einfach, glauben die einfach, die Marke ist so stark, die wird das, die ganzen Turbulenzen schon gut überstehen?
Wir haben in Deutschland Traditionsmarken mit einer langen Historie. Und die werden auch in Zukunft nicht an Markenwert verlieren. Wir sehen, und das ist ja allen bewusst, deswegen gehen viele Automobilhersteller in die Richtung, um die Marke jetzt zum Beispiel am Point of Sale auch mehr erlebbar zu machen und die Marke auch in den Vordergrund zu stellen. Weil ja, wenn so ein Elektroauto eben nicht mehr über die Performance an sich, die auch mit der deutschen Automobilindustrie sehr stark verbunden ist, verkauft wird als unschlagbares Kaufargument, dann steht die Marke ja stärker im Vordergrund. Und da haben die deutschen Automobilhersteller natürlich einen Vorteil, weil sie eben auch eine lange Markenhistorie und Bekanntheit und dieses Premium-Qualitäts-Image eben auch setzen können. Anders wie ja Marken, die jetzt neu nach Europa kommen, die ein ungeschriebenes Blatt Papier sind, wie zum Beispiel die chinesischen Automobilhersteller, die mit gar nichts verbunden werden bisher. Und Tesla, es ist Fluch und Segen zugleich, und da eben ein Elon Musk als Gesicht der Marke zu etablieren, weil so wie, also dadurch wird die Marke natürlich auch sehr durch ihn geprägt. Und Sie hatten schon gesagt, er ist da teilweise sehr mit seinen Aussagen sehr in die Kritik geraten. Das hat, und auch mit seinen Investitionsentscheidungen, das hat die Marke zum Teil jetzt zumindest in den USA sehr stark unter Druck gebracht. Hier in Deutschland ist Tesla immer noch sehr stark mit diesem Premium, Premium-Image verbunden. Dann jetzt der starke Preisnachlass, was man so in der Automobilindustrie nicht kennt. Das geht eher über versteckte Verkaufsförderungsmaßnahmen, Preisnachlässe und nicht, dass der Listenpreis wirklich so stark abgesenkt wird. Also da bleibt spannend, wie ob Tesla dann in Zukunft noch weiter dieses Image halten kann. Aber für die deutschen Automobilhersteller, die Marken, da sehe ich kein Risiko, was jetzt die ganze Transformation angeht, eher positiv, weil man eben da auch schon dieses Vertrauen Richtung Kunden aufgebaut hat.
Okay, das ist doch ein gutes Schlusswort. Vertrauen in die deutschen Hersteller bedeutet ja auch Vertrauen in die deutsche Wirtschaft, bedeutet Wohlstand bleibt in Deutschland, wandert nicht ab und funktioniert hier auch weiter. Frau Wissbert, ganz herzlichen Dank für die Beantwortung meiner vielen Fragen. Ich hoffe, Sie hatten auch ein bisschen Freude dabei und
vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.
Die Hörerinnen und Hörer nehmen bestimmt auch ein bisschen was mit aus unserem Gespräch. Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.